eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kloiphofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klimadashboard, Journalistinnen, innovative UnternehmerInnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um 11 Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um 6 Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com/podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Wir haben fertig. Die dritte Staffel von Sonnenstahl ist vorbei und heute gibt es noch meine Highlights aus den bisherigen Folgen der Staffel. Was nehme ich mir in Summe mit? Es wird einen kleinen Schnelldurchlauf geben. An dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an 89 Freunde der Sonne, die den Podcast finanziell unterstützen und mit möglich machen. Wer die Staffel gerne gehört hat, unterstützt den Podcast auf sonnenstahl.at/freunde. Ich finde ja 100 ist eine viel schönere Zahl als 89. Worum ging es also in dieser Staffel? Die Ablehnung der Gentechnik in Österreich ist quasi Nationalheiligtum. So ein bisschen wie die Lipizzaner, die Neutralität oder das Schnitzel. Darüber gibt es keine Debatte. Das zeigt sich etwa in der Abstimmung im EU-Parlament, wo die Abgeordneten in Österreich ausscheren. Das zeigt sich auch in Meinungsumfragen in der ganzen EU. Woher das hier und in Deutschland kommt, das wollte ich wissen in dieser Staffel. Weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir im Kampf für eine klimaneutrale, wieder buntere Welt modernste Technik und Wissenschaft nutzen. Genauso wie freiwillige und durch kluge Politik herbeigeführte Verhaltensänderungen. Genauso wenig, wie man diese Probleme nur mit irgendeiner technischen Erfindung lösen kann, so können wir uns auch nicht leisten, auf Technik zu verzichten. Sind sich die Experten einig, dass Gentechnik da eine Rolle spielen kann und sollte, neben ganz vielen anderen Dingen übrigens auch. Wichtig ist auch, man darf nicht den Eindruck erwecken, Gentechnik ist die wichtigste Technologie und die rettet uns, aber sie ist wichtig. Und wenn die Leute Gentechnik ablehnen, was lehnen sie dann noch alles ab oder wofür steht das eigentlich? Atomkraftwerke sowieso, es wäre noch einmal eine eigene Staffel wert, aber manche dann auch Elektroautos oder Windräder, Batterien oder PV-Anlagen auf der Freifläche oder was auch immer noch in der Zukunft auf uns zukommt an neuen Technologien und alles davon ist nicht gut. Das war also meine Grundfrage in dieser Staffel. Ich wollte das besser verstehen, denn nur wenn wir wissen, in welchen Gesellschaften wir leben, können wir auch effektiv Schritte hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft machen. In Folge 1 war mal der Molekularbiologe Martin Moder da. Der hat uns mal erklärt, dass es verschiedene Formen der Gentechnik gibt. Die weiße, etwa für industrielle Anwendungen, die rote Gentechnik für Impfungen zum Beispiel und die grüne Gentechnik. Das ist die Gentechnik, über die wir meistens sprechen in der Öffentlichkeit und um die geht es auch in dieser Staffel. Da geht es um Anwendungen von Gentechnik in der Landwirtschaft und bei Pflanzen. Wichtig zu verstehen ist, dass der Mensch seit Jahrtausenden durch Auslese und Züchtung in die Gene von Pflanzen eingreift. Nur machte er das immer ziemlich random, also zufällig und blind, aber das war effektiv. Die Wildtomate etwa, also der Ursprung unserer leckeren Paradeiser, hatte nur erbsengroße Früchte. Ohne Veränderung der Gene wäre es also ziemlich unpraktisch und auch nicht so lecker, Tomaten zu Abend zu essen oder in der Pasta zu verkochen. So, Das ist mal wichtig. Wir verändern also Gene schon seit Jahrtausenden. Seit einiger Zeit machen wir das auch mehr oder weniger gezielt mit moderner Technologie, mit Gentechnik. Da gibt es etwa eine Methode, von der Martin erzählt hat. Man beschießt zum Beispiel Tomaten mit radioaktiven Strahlen. Die mutieren dann, also die Genetik verändert sich. Und dann schaut man nach, welche Tomaten man davon weiter verwenden möchte, weil sie etwa leckerer oder größer werden. Das ist Gentechnik, wird aber lustigerweise nicht als Gentechnik reguliert in der EU. Also das ist ausgenommen, muss nicht gekennzeichnet werden und wird zum Beispiel auch in der Biolandwirtschaft verwendet. Also die Tomaten, die in der Werbung als natürlich gekennzeichnet werden, die sind ja ursprünglich, also aus der Natur, kommen die nur in Mittel- und Südamerika vor. Die gibt es da natürlich gar nicht bei uns. Und natürlich wären die Früchte so groß wie Erbsen, was irgendwie unlustig wäre. Und die werden dann mit radioaktiven Strahlen beschossen, um sie zu züchten. Und mit den Samen werden dann die Tomaten angebaut, die man am Biomarkt kaufen kann. Das ist kein Scherz, sondern es ist wirklich so. Und ich problematisiere das jetzt nicht. Die sind sicher zu essen und gesund und geprüft und alles. Aber es zeigt sich die Absurdität, wie viel Angst wir vor Gentechnik haben, während wir sie tagtäglich schon einsetzen. Etwa auch in der Herstellung von Bier oder Käse. Bei Käse kann man das Lab aus dem Magen von Kälbern nehmen oder aber viel einfacher, und so wird es gemacht, man stellt es im Labor her, man gibt Gene in Bakterien, Pilze oder Hefen, die produzieren dann das Enzym, das man sonst aus dem Kälbermagen nimmt, und et voilà, danke Gentechnik für leckeren, sicheren Käse. Also das ist alles kein Hokuspokus, und Studien zeigen da ganz, ganz eindeutig, dass alle gentechnisch veränderten Produkte, die bisher auf den Markt gekommen sind, gesundheitlich für den Menschen komplett unbedenklich sind. Da braucht man sich also nicht davor fürchten, sie gehören wegen der ganzen Aufregung zu den am besten untersuchten Produkten auf der ganzen Welt, hat Martin gesagt. Und wichtig ist jetzt, dass mit der Genschere CRISPR-Cas9 eine neue Technologie da ist, mit der man sehr gezielt in das Genom eingreifen kann. Das muss man nicht mal mit radioaktiven Strahlen beschießen zum Beispiel, sondern man kann ganz gezielt ein Gen deaktivieren oder verändern. So kann man etwa Mais dürretolerant machen oder stickstoffeffizienteren Reis schaffen oder Tomaten, die länger haltbar sind. Das Ganze ist erst am Anfang, aber das sind für die Zukunft tolle Sachen möglich, die uns helfen, mit weniger Pestiziden und weniger Ackerfläche gleich viel oder mehr Ertrag zu erzeugen. Das zeigen Studien übrigens auch schon von alter Gentechnik. Sie haben bisher dazu geführt, dass man auf derselben Fläche mehr produzieren konnte und so Fläche gespart wurde. Sie führten dazu, dass tatsächlich weniger Pestizide eingesetzt wurden. Denken wir da etwa an BT-Baumwolle in Indien, die gentechnisch so verändert wurde, dass sie ein Protein drinnen hat, das für Schädlinge giftig ist, und so mussten die Menschen dort weniger spritzen, was ja oft händisch gemacht wird in Indien und natürlich furchtbar ungesund ist für die Leute, die da am Feld herumspazieren. Und übrigens, Studien mit Kleinbauern zeigen auch, dass die Profite der Kleinbauern steigen durch gentechnisch, also wenn die gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Es ist also von Konzernen entwickelte Technik, von der nicht nur die Konzerne mit mehr Profit, was sie natürlich auch tun, profitieren, sondern auch die Landwirte, die ebenfalls mehr Profit machen. So, das war Folge 1. Wer es genauer wissen möchte, gerne mal reinhören. Dann kam Folge 2 mit Helge Torgersen, der sich 3 Jahrzehnte lang an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit dem Thema beschäftigt hat. Von ihm nehme ich mir einen großen Gedanken mit. Woher kommt diese Ablehnung, diese Skepsis im deutschsprachigen Raum? Da müssen wir über 200 Jahre zurückgehen in eine kulturelle Strömung, die vor allem im deutschsprachigen Raum einflussreich war, die Romantik. Die gab es auch in England, Italien oder Frankreich, aber vor allem im deutschsprachigen Raum war die einflussreich. Noch heute kennen wir den Begriff, und also Romantik nutzen ihn vor allem in der Liebe, wenn jemand romantisch ist oder etwas Romantisches gemacht hat. Damals wurde der Begriff breiter verwendet. In der Epoche der Romantik bezog sich das romantisch auf die gefühlsbetonte und naturverbundene Art und Weise, wie Künstler und Schriftsteller die Welt darstellten. Es ging um die Betonung von Emotionen, Individualität, Fantasie und die Abkehr von einer rein rationalen Weltsicht. Das war ja damals eine Zeit großer Umbrüche, Ende des 18. Jahrhunderts, die Französische Revolution, die Aufklärung, die plötzlich alles hinterfragte und wo sich Gewissheiten verschoben haben. Die Kirche verlor an Einfluss und die Wissenschaft begann ihren Siegeszug. Und gleichzeitig war die Wirtschaft im Umbruch, es begann die Industrialisierung, langsam keimten kleine Fabriken auf und die Art und Weise, wie Menschen lebten und arbeiteten, änderte sich immer stärker. Und übrigens entstand mit dem Wohlstand durch die Fabriken auch die Umweltverschmutzung, ein bis heute in Summe noch immer sehr akutes Thema. Die Romantik war eine Reaktion auf diese Veränderungen, eine kulturelle Strömung in der Kunst, Schriftstellerei, in der Musik, Philosophie, aber auch in den Naturwissenschaften. Und die war im deutschsprachigen Raum besonders stark. Und die, sagt jetzt Helge Torgersen, und nicht nur er, sondern auch zwei andere Wissenschaftler, mit denen ich für diese Staffel gesprochen habe, hat den deutschsprachigen Raum besonders stark geprägt und hilft uns dabei zu verstehen, warum die Ablehnung der Gentechnik hier besonders groß ist. Wenn man so will, gibt es ein wissenschaftliches Naturverständnis, sind einfach ein paar Moleküle die Natur, die miteinander interagieren und die nüchterne, sinnlose Evolution, die alles steuert. Romantisches Naturverständnis ist dann, alles hängt mit allem zusammen. Die Natur ist eine Idylle, ein reines, quasi perfektes Wesen. Manche sind mit ihr sogar, sagen sie, mit Gott und der Schöpfung in Verbindung. Und diese reine Natur soll der Mensch nicht stören. Um jetzt diese beiden Pole einmal ganz überspitzt voneinander abzugrenzen. So, und dieses romantische Naturverständnis ist in Österreich und auch in Deutschland und in der deutschsprachigen Schweiz recht weit verbreitet. Die Geschichte wirkt nach und mit der Grünen Partei, mit der Anti-Atomkraft-Bewegung, hat sich dieses romantische Naturverständnis quasi institutionalisiert. Und da passt Gentechnik natürlich überhaupt nicht dazu. Dieses kalte, rationale Instrument, mit dem man die ohnehin perfekte Natur verändern möchte. Dass es jetzt nicht viel mit der Realität zu tun hat, zeigt ja schon das beschriebene Beispiel der erbsengroßen Wildtomaten. Wir verändern die Natur auch durch den Bau von Autobahnen viel, viel mehr als etwa durch Gentechnik. Und wir beschießen sie auch mit radioaktiven Strahlen und essen dann die Pflanzen. Und das ist völlig akzeptiert, aber unbekannt. Naja, das war jetzt ein wichtiger Gedanke aus Folge 2. Ich empfehle euch ganz dringend, da reinzuhören, das ist sehr, sehr spannend. Dann habe ich in Folge 3 von Staffel 3 den Sozialwissenschaftler Franz Seifert interviewt, der mehrere hochinteressante Studien zur Gentechnik in Österreich geschrieben hat. Der Puzzleteil, den ich mir von ihm mitnehme, ist der: Mit dem Aufkommen der Anti-Atomkraft- und Grünen-Bewegung musste sich die konventionelle Landwirtschaftspolitik in Österreich etwas einfallen lassen. Was macht man mit diesen Revolutionen? Wie geht man mit denen um? Ihre Antwort war, sagt Seifert, die starke Förderung der Biolandwirtschaft. Der österreichische Einzelhandel sprang freudig auf und schuf Eigenmarken wie Zurück zum Ursprung, Ja natürlich oder Natur pur. Kennen wir alle aus der Werbung, und wenn wir mal genau hinhören, dann sieht man da ganz klar dieses romantische Naturverständnis. Zurück zum Ursprung, ja natürlich, Natur pur, da zurück hin, wo die Welt noch in Ordnung war. Die Natur, so wie sie früher war, bevor der Mensch eingriff, also quasi als anzustrebendes Ziel, das ist eine ganz andere Erzählung und ein Blick auf die Welt als etwa ein, ich nenne es jetzt, aufgeklärtes Verständnis von Natur. Da könnte man auch sagen, die ganze Geschichte der Menschheit, der Zivilisation, ist eine Ermächtigung über die Natur, die Keime und Bakterien beinhaltet, die uns krank machen oder töten, wo es Tiere gibt, die uns zerfleischen, wenn wir uns nicht vor ihnen schützen, wo uns Unwetter gefährden. Und die Antwort der Zivilisation war, bauen wir uns Häuser, um vor der Natur geschützt zu sein? Machen wir Landwirtschaft, damit wir die Natur gezielt so steuern, damit wir uns besser ernähren können? Erfinden wir Medikamente wie Antibiotika, damit uns die Bakterien aus der Natur nicht killen und so weiter? Jetzt klingt das ein bisschen wertend und ist es wahrscheinlich auch, aber ich meine es nicht nur schlecht mit dem romantischen Naturbild, denn ein rein rationales, kühles Verständnis zur Natur ist sicher nicht ideal und erstrebenswert. Das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, die ich hier ausdrücke. Ich denke etwa auch, dass wir in vielerlei Hinsicht Dinge machen, die sehr schädlich sind und die wir nicht mehr machen sollten. Also, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist etwa, dass wir Arten, die es seit Millionen Jahren hier auf diesem Planeten gibt, dass die hier genauso ein Recht haben zu leben wie wir Menschen und die zu schützen, so wie wir den Stephansdom oder den Kölner Dom schützen. Und ich möchte nicht Teil einer Generation sein, die zum sechsten Massensterben führt und da zigtausende Arten, die seit Millionen da waren, unwiederbringlich verschwinden vom Planeten. Ich finde etwa auch, dass wir Flüsse wieder ein wenig befreien sollten von den Steinmauern, mit denen wir sie zum Beispiel reguliert haben, oder dass in Städten teilweise auch die Bäche wieder rauskommen sollen an die Oberfläche. Und ich finde es großartig, wie sich viele Grüne für die Umwelt, Tiere, Pflanzen und die Landschaft einsetzen und für die Energiewende. Und ich finde es eine tolle Kulturform, wie viele Leute in Österreich rausgehen, wandern und die Luft und die Bewegung tun uns nachweislich auch emotional und körperlich gut. So, das gesagt habend, leben wir halt heute auf einem Planeten mit modernster, hochtechnologisierter Zivilisation und anders können wir 8 oder 10 Milliarden Menschen nicht ernähren. Es ist toll, wenn wir der Natur teilweise wieder Raum zurückgeben in der Form von Schutzgebieten zum Beispiel oder indem wir Randstreifen bei Feldern stehen lassen. Und es ist toll, wenn uns die Natur oder besser gesagt die vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft gut tut und dass wir dort auch Sinn finden, aber halt nur insofern, als wir uns dann nicht gegen die Wissenschaft sträuben und gegen Technologien, die für eine nachhaltige Welt und die Erhaltung dieser Kulturlandschaft wichtig sind. Da so eine Erzählung zu finden, wie man sowohl die Natur schätzt und die vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft pflegt, etwa durch extensive Landwirtschaft in den Alpen, also dass man da Schafe, Ziegen oder Rinder rumlaufen und grasen lässt, die wir dann aber auch mit modernster Technik, mit GPS, Drohnen und Gentechnik integrieren und dass das alles gemeinsam zur Nachhaltigkeit gehört, gemeinsam natürlich noch mit einem starken Absenken vom Fleischkonsum, das versuche ich hier ein bisschen mit Sonnenstahl zu propagieren und ich bin da erst am Anfang meines Nachdenkprozesses, aber ich glaube, so in diese Richtung müssen wir gehen und freue mich selber eure Rückmeldungen, wie ihr das denn seht. Wer mehr dazu hören möchte, hört in Folge 3 rein. So, Folge 4 der dritten Staffel von Sonne und Stahl, da war der Soziologe Ortwin Renn zu Gast, ein absoluter Top-Wissenschaftler aus Deutschland. Mich sehr gefreut, dass sich der Zeit genommen hat für Sonne und Stahl und was ich mir von ihm mitnehme, der Mensch ist es historisch gewohnt, sich zu fürchten. Irgendeine Gefahr gibt es immer. Und weil im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten keine große wahrgenommene Gefahr bestand, hat sich der Mensch eben einfach eine gesucht, so Renn. Und das waren hierzulande lange die Atomkraft und die Gentechnik, vor denen man sich fürchten konnte. Laut Renn wurden nach dem AKW-Unfall in Fukushima mehr Jodtabletten in Deutschland verkauft als in Japan. In der Folge geht es auch um die Gentechnik-Ablehnung als Symbol für die Ablehnung der Modernisierung. Man kommt nicht mehr mit oder man mag das nicht und will die Stopptaste drücken. Kommt auch dazu, dass viele Leute keine großen Konzerne mögen und auch, dass der Anti-Amerikanismus hierzulande nicht unwesentlich ausgeprägt ist. Und jetzt kommen diese großen amerikanischen Konzerne und wollen mit ihrer Gentechnik in unsere reine, perfekte Natur hineinpfuschen. Dass das in diesem Weltbild nicht nur Jubel auslöst, ist klar. So, das war jetzt die soziologische Betrachtung. In Folge 5 gab es dann noch die ökonomische. Ja, was würde Gentechnik ökonomisch denn überhaupt bringen oder was bringt es in anderen Ländern? Landwirte können mit ihr die Erträge und ihre Profite steigern, sagt der Agrarökonom Martin Keim. Und das zeigen auch einflussreiche, wichtige peer-reviewte Studien. Bislang ist es so, dass viele gentechnisch veränderte Pflanzen nur für große, globalisierte Agrarrohstoffe relevant waren, analysiert Keim. Und weniger zum Beispiel für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, die wir in Österreich haben. Das, sagt Keim, liegt aber auch an der Regulierung, denn Gentechnik ist so überreguliert, man ist so übervorsichtig, dass es nur für wenige große Agrarrohstoffe wie Soja, Mais oder Baumwolle rentabel ist, daran zu forschen. Im Februar 2024 hat das EU-Parlament mehrheitlich für eine Lockerung dieser Bestimmungen gestimmt, aber nur bei neuer Gentechnik, wenn keine artfremden Gene eingeführt und nicht zu viele Veränderungen vorgenommen wurden. Wenn dann auch die Mitgliedstaaten zustimmen, dann könnte das dazu führen, dass es in der Zukunft viel mehr gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die auch lokal angepasster an zum Beispiel eine kleinstrukturierte Landwirtschaft wie in Österreich entwickelt werden können. Wir dürfen gespannt sein. So, und das war jetzt eine kurze oder mehr oder weniger kurze Zusammenfassung von Staffel 3 von Sonnenstahl. Jetzt brauche ich bitte euer Feedback. Wie fandet ihr denn diese Staffel? Was hat euch gut gefallen und was nicht? Wie fandet ihr, habe ich das gemacht? War das differenziert betrachtet oder einseitig? Und was kann ich in der Zukunft besser machen? Bitte schreibt mir, ihr wisst, glaube ich, wo ihr mich erreicht. Und wenn nicht, dann geht's auf sonneundstahl.at und dort auf Schreib mir und da findet ihr ein Formular und könnt es mir einfach schreiben. Wenn ihr die Arbeit von Sonnenstahl wichtig findet und wenn ihr mit dabei sein wollt, wie wir eine neue Erzählung schaffen von Nachhaltigkeit, die einen positiven Zugang zur Natur mit einem positiven Zugang zu moderner Technik und Wissenschaft vereint, dann unterstützt bitte die Mission und helft mit, den Podcast zu finanzieren auf sonneundstahl.at/Freunde. Vielen, vielen Dank und bis bald, euer Andreas.